Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die für Chanel, Gautier, Armani, andere gearbeitet hat, die in New York war, in Paris, in Mailand, in Tokio und in Berlin und heute in Stuttgart ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Anne-Sophie Monrad.
Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung.
Wir haben relativ spontan beschlossen, uns zu duzen. Zum einen, weil es in deiner Branche sowieso üblich ist. Zum anderen, weil du ja halb Dänin bist und in Dänemark duzt man sich mehr als in
nur die Königin, die wird gesiezt.
Die Königin ist die einzige, tatsächlich?
Ja, die Majestätin, ihre hohe Majestät, ja.
Darf ich dich ganz direkt fragen, was du heute Vormittag gefrühstückt hast?
Ja, das ist lustig, weil ich war beim Frühstück im Hotel und ich habe mir gedacht, so, die fragen mich bestimmt, was ich jetzt frühstücke. Ich habe ein Brötchen gegessen mit Ei und Lachs und Papaya.
Mit gutem oder mit schlechtem Gewissen?
Mit gutem Gewissen.
Wie wäre es vor 2,5 Jahren gewesen, wenn du dasselbe gemacht hättest?
Ja, ich würde immer noch sagen, es war jetzt ein sehr gutes Frühstück. So. Vor 2 Jahren wäre es was anderes gewesen. Da wäre es nur eiklar gewesen oder also sehr... eine sehr strenge Diät gewesen, auf jeden Fall.
Ja, das war im Wesentlichen der Zeitpunkt auch, wo du beschlossen hast, aus dieser Branche ein Stück weit auszusteigen. Kann man das so formulieren?
Auf jeden Fall, ja, nee. Ich würde eher sagen, die Branche aufzuklären oder die Leuten außerhalb der Branche zu sagen, wie es wirklich ist.
Aha.
Und mich jetzt gesund, einen gesunden Lebensstil zu haben und ja.
Gut, also man muss dazu sagen, in deiner Hochzeit war es so, bei einer Körpergröße von 1,81, ein Hüftumfang von wie viel Zentimeter?
89 am besten.
Wie kriegt man das hin?
Sehr viel Sport, strenge Diät, Unterernährung, ungesund. Also ja, sehr viel Disziplin und man kriegt es hin, aber nicht, ja.
Gibt es einen nachvollziehbaren Grund, warum das so sein muss?
Nein, für mich nicht.
Aber es ist so.
Aber es ist so, ja.
Warum ist es so?
Es sind verschiedene Sachen, werden gesagt, dass wenn ich jetzt über einen Laufsteg gehe und ich jetzt einen größeren Po hätte oder Oberweite hätte, dann würde die Kleidung da gegenschwingen und es ablenken. Aha. Und nicht einfach fallen, also wie ein Kleiderbügel. Und da denke ich mir aber so, wovor habt ihr denn Angst? Also, dass ich jetzt mit meiner Hüfte das Kleid irgendwie besser zum Leben bringe oder für eine weibliche Figur.
Ja.
Eine Erklärung gibt es dafür nicht, nee.
Ist es eine Norm, an die sich alle zu halten haben? Also du warst ja vermutlich in dieser Zeit nicht die Einzige, die mit diesem Maßband im doppelten Sinne durchs Leben gelaufen ist.
Nee, alle. Also jedes Model hat damit zu kämpfen. Also gut, ich will es jetzt nicht sagen 100%, aber 95% würde ich das sagen. Ja.
Okay. Wie ist es heute? Kriegst du noch Angebote? Ich meine, in Corona-Zeiten ist es eh schwieriger geworden. Kriegst du noch Angebote, weil da jetzt halt ein paar Kilo dazugekommen sind?
Ich bin gerade dabei, den Versuch zu starten und auch auf dem Weg zu sagen, okay Leute, es geht auch so, ich möchte so arbeiten und gesund sein und versuche es jetzt mit einem neuen Management und ja.
Man wird sehen.
Man wird sehen, Experiment. Ich bin gespannt.
Vater Dänemark, Mutter Deutschland, Geburts- und Wohn- und Lebensort Flensburg. Und irgendwann habt ihr alle gemeinsam angeguckt, Germany's Next Topmodel.
Ja,
lange,
genau.
Lange her.
11 Jahre.
Und das war dann sozusagen die Initialzündung für dich, dir zu überlegen, ob das nicht auch was für dich wäre?
Ja, ich war immer groß und ich habe mir diese Sendung angeguckt und gedacht, oh, irgendwie ganz schön, dieser Job. Und ich bin groß und ich fand es eigentlich doof, groß zu sein, aber dachte, es sieht irgendwie ganz schön aus. Man reist überall hin, man hat irgendwie, wird geschminkt, läuft über einen Teppich, das will ich auch.
Okay.
Ja.
Dann gab es noch eine Talkshow von Giovanni Di Lorenzo, die du dir angeguckt hast mit deinen Eltern. Da war dann ein Mädel als Gast, der wunderbare Dinge über die Branche erzählt hat.
Ja, und daraufhin hat meine Mutter zu mir gesagt, das kannst du auch. Und da habe ich gedacht, ja, super, Mama sagt, ich kann das auch, Und daraufhin war dann ein Contest in Flensburg, den ich dann gemacht hatte.
Ein Wettbewerb?
Genau, ein Wettbewerb. Und den habe ich aber nicht gewonnen, aber mir wurde eine Karte gegeben, gesagt, melde dich, wenn du mit der Hüfte im 90er-Bereich bist.
mit der Hüfte im 90er-Bereich bedeutete damals, wie viele Kilo abzunehmen?
Kilo kann ich nicht sagen, es geht alles um Zentimeter. Also meine Hüfte war da bei 100, 101, 104, sowas in der Umdreh. Und ich musste dann im 90er, da dachte ich auch irgendwie so, okay, 98 ist okay.
Ja.
Aber ja.
Hast du dann gemacht?
Klar, ja.
Obwohl irgendwie in deinem Hinterkopf möglicherweise auch die Ansage war, das ist komplett schwachsinnig?
Hatte ich da nicht.
Nicht?
Nee.
Okay.
So, da war ich absolut geblendet.
Also dann bist du mit der neuen Hüfte dann in die Agentur rein und dann?
Ja, es dauert ein bisschen, da habe ich mich natürlich jetzt erstmal dann Sport gemacht, weniger gegessen und so weiter. Und dann bin ich in die Agentur dann irgendwann mit dem Hüftumfang, wo er immer noch nicht perfekt war, aber ich habe den Vertrag bekommen.
Und dann?
Ging es direkt los, dann mit der Ansage aber immer noch weiter abnehmen, weil zu den Shows musst du knapp unter 90 sein.
Aha.
Und dann bin ich nach Mailand und dann auch direkt nach Tokio, New York und weiter.
Wie war das mit der Schule? War die zu dem Zeitpunkt schon beendet?
Nee, ich war auf der Waldorfschule und da ist in der 12. Realschulabschluss und in der 13. Abitur. Und ich war in der 12. und habe das parallel alles mitgemacht.
Ja.
Und dann musste ich mich entscheiden, machst du jetzt Realschulabschluss?
Aha.
Und dann Modeln oder noch Modeln nicht und Abitur?
Und?
Ich habe dann gesagt, ich lasse alles liegen, klar, ich mache Modeln. Die haben gesagt, jetzt ist deine Chance, jetzt musst du das machen. Und da habe ich natürlich auch geglaubt und gesagt, ja klar, ich mache jetzt alles dafür.
Hast du die Entscheidung bereut irgendwann?
Nee, es nützt mir jetzt nichts, mich jetzt so zu bereuen. Aber ich würde es, wenn ich jetzt jemanden empfehlen kann, würde ich sagen, so ein Schwachsinn.
Andersrum.
Der Moment wird auch später nochmal kommen.
Wie mühsam waren die ersten Schritte in einer Branche, die ja auch voller egomanischer Menschen ist, mit sehr vielen ausgeprägten Eitelkeiten?
Man kriegt das irgendwie gar nicht so mit. Also du wirst da zwar so reingeworfen, bist ja auch noch Kind und du musst das einfach mitspielen und mitmachen. Und es war sehr mühsam und im Nachhinein merkt man wahrscheinlich auch erst, wie mühsam es wirklich ist.
Mhm. So war's.
So war's.
Wir haben gerade Madonna gehört. Hat die nicht auch mal gemodelt?
Nee, aber sie war bei Gautier, also sie war seine Muse,
würde
ich sagen. Sie hat damals ihn angerufen und gesagt, er möchte ihr bitte ein Kostüm nähen und hat dann ihr so diese ganz berühmte Corsage anfertigen lassen, wo man auch wirklich die Brust und den Po sieht, also sehr weiblich geformt. Und
diese Corsage hast du auch mal
angehabt? Ja, die habe ich auch mal angehabt. Also ich habe viel zusammen mit ihm gearbeitet und irgendwann wollte er da ein bisschen dran rumspielen, was ändern und hat mir die angezogen und kam dann mit einer Schere an und hat sie einfach durchgeschnitten. Und alle so, wow, die, weil er hat natürlich ein paar Exemplare so davon, aber trotzdem ist es schon so ein Stück weit Ikone.
Ja.
Aber es war trotzdem toll, das anzuhaben und auch mal diese Madonna-Rolle zu schlüpfen.
Ist Gautier einer der ganz Großen?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Er ist in Frankreich einer der Designer, der auch wirklich noch sein Label sozusagen hat. Also der ist der Designer und das so heißt er auch. Bei Chanel ist es nicht mehr so. Oder also ich finde schon, dass auf jeden Fall, ja.
Ja. Wie nah bist du Karl Lagerfeld gekommen?
Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, wenig geredet. Ich habe ihn nach der Show hingegangen, habe gesagt, vielen Dank.
Mhm.
Ich bin auch aus Deutschland. Hat er gesagt, ja, danke, danke, bitte nicht
aus,
dafür.
Aus Norddeutschland. So. Er kommt, glaube ich, aus Hamburg ursprünglich.
Ja.
Du aus Flensburg.
So weit bin ich nicht gekommen. Ich war zu aufgeregt.
Okay.
Also ich war da, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Neben ihm stand sein Bottler mit irgendwie ein Glas Cola oder Rotwein.
Sein was?
Sein Bottler, sein Kellner. Mit so einem Tablett mit irgendwie Cola oder Rotwein-ähnliches Getränk. Da waren 1000 Menschen drumherum.
Also er ist durchaus ein beeindruckender Mann. Also ich durfte auch mal ein Interview mit ihm machen und ich kann mich nicht erinnern, jemals mit jemandem gesprochen zu haben, der schneller druckreif spricht als Karl Lagerfeld damals.
Ja. Ja, ich habe also dafür wahrscheinlich zu wenig dann mit ihm gesprochen. Also da war er eher slow.
Okay. Wolfgang Job?
Ja, mit dem habe ich ganz am Anfang zusammengearbeitet, für Wunderkind damals noch, auch in Paris dann, als er da sein Studio hatte. Und jetzt hat er ja auch ein Interview, mein Buch. Genau, ist er auch dabei.
Ja.
Also offen und lebensfreudiger Mensch.
Du hast vorhin im Zusammenhang mit Gautier den Ausdruck Muse gebraucht. Was ist eine Muse?
Ja, das ist wahrscheinlich ein persönliches Model, was neben dem Designer steht und den damit schmückt und seine Marke repräsentiert, würde ich sagen.
Wie persönlich weit geht das da?
Ja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, wenn ich das warne, war ich das für Gaultier ein Stück weit, wo man dann mit auf irgendwelchen Events und Galan und Charity-Sachen geht. Aha. Und dann kann das ganz exklusiv sein. Es gibt manche Designer, die haben ihr Model und dann, wenn das darf, auch nur in dem Modehaus arbeiten.
Also Lagerfeld früher beispielsweise mit Claudia Schiffer wäre ja so eine Kombination.
Ja, genau. Und dann hat er sie natürlich auch so entdeckt und dann ist das natürlich nochmal so ein Schatz.
Ja. Ne? Wir haben eine bemerkenswerte Mail ins Studio bekommen. Ja. Wenn ich kurz zitieren darf, hallo Anne, wir freuen uns, dich im SWR zu hören und denken gerne zurück an deine Zeit bei uns als Landwirtschaftspraktikantin auf der Bucheneck in der Schweiz. Was ist das für eine
ja,
Geschichte?
Das ist lustig, ne? Ja, ich war ja auf der Waldorfschule und dann in der 8. Klasse muss man ein Landbaupraktikum machen auf dem Demeterhof. Und da war ich in der Schweiz bei Zürich und habe da wirklich Kühe gemolken. Und ich denke wirklich oft daran zurück, weil das einfach so schön war. Ich fand das so wunderbar, morgens um 5 Uhr die Kühe auf die Weide zu treiben und die Glocken daran zu hängen und hatte da unglaublich viel Spaß.
Wie ist es, Kühe zu melken?
Das war schon auch echt krass, weil man dann ja morgens um 5 oder 4:30 so irgendwie nüchtern denn da in diesen Stall, der wirklich nach Kuhmist riecht, reingeht und wo ich auch schon zu kämpfen hatte. Aber wenn man dann erstmal die Kühe auf die Weide getrieben hat und dann frühstückt, ist das wunderbar.
Ist aber keine berufliche Tür damit aufgegangen.
Die 3 Wochen waren super, aber.
Das war es dann auch.
Vielleicht mal jetzt mal so wieder um irgendwie aber nee.
Ansonsten wollten wir darüber reden, wie das ist, auf den großen Laufstegen dieser Welt zu arbeiten. Vielleicht, wenn wir mit den Modelabels anfangen, gibt's da eine Hierarchie? Gibt es da welche, die ganz oben sind, total angesagt sind, ganz wichtig sind?
Also es wird ja am Anfang gesagt, in deiner ersten Showsaison wäre es möglichst richtig gut, wenn du eine große Show läufst, wie Prada, Calvin Klein, Celine, Givenchy, Balmain und so weiter, um da direkt oben einzusteigen.
Ja.
Und dann ist natürlich sofort der Druck da, okay, ich muss jetzt eine große Show laufen. Und das habe ich in der ersten Saison auch nicht geschafft, sozusagen. Und
woran ist das gescheitert?
Das kann man nicht so sagen. Also dann, es ist auch nicht gescheitert, weil mir hinterher gesagt worden ist, nicht so schlimm, kriegst du vielleicht in der nächsten. Aber es wird dir immer anders erst beigebracht, sozusagen. Okay. Und ja, der Grund wurde mir gesagt, ich war noch nicht dünn genug.
Echt?
Ja.
Wie hast du dann den Durchbruch geschafft?
Ich war dann in Tokio 3 Wochen zum Arbeiten und auch genau gezielt, um auch in dieser Zeit abzunehmen. Und das habe ich dann auch getan. Dann bin ich nach New York, habe da wieder eine ganze Showsaison gestartet und bin dann in Chanel gelaufen und dann ging es so weiter. Ja.
Muss man, um erfolgreich als Model zu arbeiten, einen ganz bestimmten Typen auch repräsentieren?
Es wird gesagt, nein, aber irgendwie wird man trotzdem durch den Rahmen gepresst. Also es wurde mir sogar schon mal gesagt, du musst da irgendwie so durchgefiltert werden, ne? Und ich glaube, auch wenn man irgendwie zu viel bringt oder so, dann kann das ja auch irgendwie in die Quere kommen.
Mhm. Welches war dein Rahmen, in dem man dich gestellt oder gepresst hat?
Ja, ich war am Anfang das norddeutsche Mädchen.
Blond, sehr blond.
Blond, groß so. Das war irgendwie so ein elfenmäßiges, unschuldiges Mädchen.
Ja. Kindfrau.
Ja, und
ein
dann
Stück weit.
Ja, und dann wurde ich natürlich irgendwann erwachsener und hab das jetzt nicht mehr so mitgemacht.
Ja, das heißt, das hat dich auch, es gab auch Geschichten, die dich von Anfang an gestört haben in dieser Branche,
ja,
in dieser
Szene.
Ja,
es waren viele Momente, wo ich immer wieder dran gezweifelt habe. Das erkläre ich auch sehr gut im Buch und habe Gespräche mit meinem Bruder und ganz intim, wo ich immer wieder die Zweifel kam und Fragen kamen, ist es wirklich das Richtige? Und dann war es wie eine Sucht, da immer wieder weiterzumachen.
Kurz zusammengefasst, die Erfolgserlebnisse, wenn du die Bilanz aufmachen müsstest, wären welche?
Oh, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Also für mich ist immer noch dieser eine Moment, wo ich ganz am Anfang war, das glaube ich ein großes Ziel von mir war, unbedingt Chanel zu laufen, war für mich der emotionalste Moment, dann da im Grand Palais in Paris laufen zu können, im aufgebauten Garten mit Live-Orchester und Bittersweet Symphony wird gespielt. Also da war ich wirklich so an den Tränen zu kämpfen, mit den Tränen, ja. Und das war auf jeden Fall ein Erfolgsmoment, aber es gibt noch so viele andere. Also es sind ganz, auch ganz kleine dann irgendwie gewesen, wenn man mal wieder einen Job hatte. Man wartet ja auch unendlich lange auf einen Job manchmal. Also und dann wieder einen Job und dann ist es ein Erfolgserlebnis. Und dann wird man wieder richtig gut gelaunt und will weitermachen.
Das heißt, das muss einem schon auch klar sein, wenn man diesen Job ausübt, dass Warten ist Teil des Programms. Entweder warten auf Aufträge oder wenn du dann irgendwo, bei Prada ist dir das so passiert. Wie lange hast du da gewartet?
Also bei Prada ist extrem oder auch andere Castings für andere Shows, großen Designern, wartet man wirklich Stunden zusammen mit hunderten Models. Und dann wirst du zurückgerufen, kommst in dein Callback, dann sind das nur noch 50, wobei die Hälfte der Show schon gecastet ist. Und bei Prada ist mir was passiert, da wurde ich angerufen und gesagt, so, die Show ist in einer Stunde und wir haben noch zwei Outfits. Möchtest du, kannst du jetzt sofort kommen? Ich also alles stehen und liegen lassen, alle anderen Castings verpasst, eine Show verpasst, saß bei Prada, sehe alle Models, die schon geschminkt werden und gleich fertig sind für die Show und dann 5 Minuten vorher kommt der Casting-Direktor und sagt zu mir so, nee, das Outfit wurde jetzt doch gecancelt.
Okay.
Und von mir wurde gesagt, wenn du Prada läufst, das ist alles. Und dann kommst du, bist du noch unter den Top, Top, Top und so. Ne?
Kommt zu dieser Warterei auch noch diese ständige Verfügbarkeit und dauernde Erreichbarkeit
genau,
dazu?
Genau, das ist dazu. Also Fashion Week, da darfst du dein Handy gar nicht ausmachen. Also da bin ich auch schon im Schlafanzug zu einer Anprobe gegangen.
Im Schlafanzug?
Ja.
Okay.
Also wirklich ein Pyjama, da muss man wirklich immer erreichbar sein. Ja, und das wissen die natürlich auch. Und wenn du es nicht bist, kommt die nächste und das weißt du. Also das ist ein absoluter Druck dahinter. Ne?
Wie groß ist die Einsamkeit oder wie groß sind Phasen von Einsamkeit, in die man dann auch reinrutscht?
Ja, die sind schon groß. Also auf der einen Seite ist man die ganze Zeit bei der Fashion Week ja unter Tausende von Models, aber das sind alles deine Konkurrenten. Und im Prinzip bist du ganz alleine. Du tust natürlich auch, oder ich meine, ich habe auch Freundschaften geschlossen, das will ich überhaupt nicht sagen, und tolle Menschen getroffen. Aber du bist die ganze Zeit, du bist ja die ganze Zeit auf dich alleine gestellt. So, wann reise ich jetzt weiter nach New York, um die und die Show zu kriegen? Ne? Also ich meine, da sind Tausende und du willst in diese Show und das sind nur 20 Plätze.
Das heißt, du bist eigentlich als Einzelkämpferin unterwegs, unterstützt halt von deiner jeweiligen Agentur?
So sollte es sein.
Was so bedeutet es sein? Die Formulierung sollte?
Die Agentur schickt einen ins Ausland, aber dann bist du schon auf dich alleine gestellt. Du bekommst einen Stadtplan in die Hand gedrückt, jetzt zum Glück hat man Google Maps auf seinem Handy oder so, dann musst du sehen, wie du von A nach B kommst. Und manchmal, also ich musste dann irgendwann auch auf andere Models aufpassen, um denen den Weg zu zeigen. Also mal mehr, mal weniger passen die auf einen auf, ja.
Der Schlankheitswahn in der Modebranche, darüber wollten wir reden mit einer Frau, die sich da ziemlich gut auskennt, weil sie Teil dieser Branche war über einen Zeitraum von 10 Jahren. Anne-Sophie Monrad. Wie lebt sich's mit 700 Kalorien am Tag?
Schwach, keine Energie. Ja, also, man hat keine Energie, man ist schlecht gelaunt, man hat keine Kraft, man ist traurig. Man lebt einfach nur vom Erfolg, schlank zu sein und dann irgendeinen tollen Job zu bekommen.
Hast du dir diese 700 Kalorien selber verordnet?
Es wurde mir nicht richtig gesagt, wie ich schlank sein oder schlank ist es ja nicht, es ist ja mager, also es ist ja auch einfach Gesundheit gefährdet. Es wurde mir nicht gesagt, wie ich das erreiche und dann war für mich einfach die Option am Anfang, ich esse jetzt einfach weniger, weniger und weniger. Und irgendwann kam dann dieses, auch weil ich in Amerika gelebt habe, dieses mit den Kalorien zählen. Und dann dachte ich, das wäre für mich irgendwie eine Zahl, die ich mir dann in den Kopf gesetzt habe und mich daran gehalten habe.
Was hast du gegessen? Salat in erster Linie?
Nee, gar nicht mal. Also es war einfach nur Rumgesnacke, bis ich das da dann erreicht habe. Also es ging mir gar nicht um irgendwie ausgewogen oder sowas. Das war jetzt gar nicht gesund. Es war Hauptsache irgendwie wenig und das dann irgendwie schaffen.
Ja, kein Brot?
Nee, also mir wurde ganz am Anfang, als ich angefangen habe, auch so gesagt, so lass dein Brot weg, keine Schokolade, wenn du mal Knäckebrot willst, dann das. Und das ist für mich natürlich so im Kopf geblieben, dass ich dann immer Panik bekommen habe, wenn mir dann irgendwie Brot hingestellt worden ist und so.
Du hast es gerade gesagt, das hat ja, wenn man es dauerhaft macht, bestimmte Folgen, Auswirkungen gesundheitlicher Art, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle.
Ja, also ich hatte meine Periode über 6 Jahre nicht oder so. Und das in einem Alter von zwischen 18 und 29, so das da nicht zu haben oder super unregelmäßig, das ist einfach nicht gesund. Und das ist das gefährdet deine ganze Gesundheit auch in späteren Jahren, was total unterschätzt wird. Und das ist total das wichtige Thema, dass da so viele junge Frauen sind, die einfach ihre Periode nicht bekommen, einfach weil sie so schlank sein müssen.
Das heißt, war nicht nur dein Problem, sondern das Problem ganz vieler derer, die da auf dem Laufsteg unterwegs sind. Hast du dich da mit welchen ausgetauscht?
Ja, ganz vielen.
Und?
Denen geht's allen so. Also vielen. Also ich will jetzt nicht immer sagen alle oder so, aber es sind ganz viele, die auch so, ach, bekommst du auch deine Tage nicht mehr? Nee, ich auch nicht. Ja, gut, ich nehme jetzt die Pille. So ist es dann auch bei mir gewesen, dass ich die dann genommen habe und dann mir dann irgendwann gesagt habe, ich muss hier ein unnatürliches Schönheitsideal sein und das mit Hormonen dann irgendwie beeinflussen. Das ist doch alles daneben. Das ist doch nicht, also was mache ich hier?
Hattest du depressive Phasen?
Immer so Downs, ganz extreme Stimmungsschwankungen, ja. Also wo ich wirklich dachte so, was mache ich hier? Und ich zerstöre mich irgendwie selber. Und dann war ich aber einfach in so einer Schleife auf Droge und habe das dann irgendwie funktioniert.
Hast du diese Phasen für dich behalten oder hast du das deinen Eltern erzählt?
Meinen Eltern nicht. Ich habe es meinem Bruder erzählt, meiner Cousine so, also engen Freunden, aber schon eher für mich. Bis ich dann auch bei der Ärztin war und die mich dann aufgeklärt hat über die ganzen Risiken und so, was ich eigentlich gerade meinem Körper auch antue und Krankheiten im näheren Umkreis, die mich dann irgendwie aufgeweckt haben.
Ja. Hattest du oft Phasen in diesen 10 Jahren, wo du gesagt hast, jetzt steige ich aus?
Ja, relativ häufiger, ja, schon. Auf eine Art schon, aber ich wollte immer, ich wollte aber auch was sagen. Also ich würde nicht irgendwie um einfach ein reines Gewissen mit mir selbst zu haben.
Was du dann ja auch mit dem Buch, das du geschrieben hast, versucht hast, mit dem, um den Titel nochmal zu nennen, mit Fashion Victim.
Ja, genau.
Du warst auch oft in Amerika, also in dem Land, in dem die MeToo-Bewegung ihre Anfänge hat.
Ja.
Was hast du in deiner Zeit als Model von Anmache bis Übergriffen mitbekommen?
Schon so einiges und am Anfang gab es mehrere Situationen, wo ich auch dachte, so okay, das muss ich jetzt einfach mitmachen.
Mhm, zum Beispiel?
Ich habe das auch sehr gut im Buch geschrieben, wie ich da irgendwie auf einem Bett liege und dann muss ich ein männliches Model über mich drauflegen und der Fotograf sagt jetzt so close to sex. Und ich habe da gerade angefangen, es war eines meiner ersten Shooting und er hat das genau so und fand das richtig toll, wo ich völlig irritiert war. Mhm. Andere Situationen, die immer häufiger waren und also selbstverständlich waren, waren Fotografen backstage bei Shows, wo sich alle Models umziehen und wirklich splitterfasernackt da stehen. Also wirklich manchmal echt also ein Hauch von nichts. Und die Fotografen fotografieren wild drauf los. Mhm. Und es blitzt überall. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass sie jetzt alle die nackten Models da fotografieren, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen, warum muss das jetzt sein, dass sie jetzt hier alle überall Fotos machen.
Bist du körperlich attackiert worden?
Nein, so, nein. Also da bin ich auch, hatte ich einen Schutzengel. Also, jein, also ich wurde schon auf eine Art, wurde mir irgendwie mal die Hose extrem hochgezogen oder irgendwie mir irgendwie einen Schritt so gefasst oder so. Aber jetzt würde ich sagen, das war eher eine Aggression auf die Kleidung so und nicht auf mich und in dem Moment war der Designer oder der Stylist irgendwie sauer, aber ich kann vom großen Glück und Schutzengel sprechen, dass ich da nicht...
Kennst du Kolleginnen, denen es schlimmer ergangen ist als dir?
Ja.
Ja? Was mussten die erleben?
Ja, andere Situationen, wo die dann wirklich gefragt werden, komm, wir gehen jetzt hier hoch und so, ne? Also das ist so... Und ich habe da irgendwie jetzt Freunde gehabt, wo es jetzt zum Glück dann irgendwie so stark, die stark waren und gesagt haben so, ey, nee. Mhm. Ja, aber, und weiß auch nicht, ob sie alles erzählen.
Also es sind ja dann auch Vorwürfe gegen bestimmte Modefotografen öffentlich geworden. Weinstein sitzt, glaube ich, im Gefängnis. Ja. Hat das was verändert in dieser Branche?
Ich glaube, die sind jetzt alle schon vorsichtiger geworden. Ne? Also natürlich, das rüttelt auf und haben natürlich alle Panik, was vielleicht irgendwie mal passiert ist vor 10 Jahren. Da ist sicherlich auch ganz viel passiert. Sprechen, wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Okay. Gibt es jetzt von sexuellen Übergriffen abgesehen auch sowas wie Machtmissbrauch?
Ja.
Dass Leute dir immer zu verstehen gegeben haben, wie mächtig sie sind und wie klein du bist?
Ja, das passiert, bist du als Model machtlos. Immer wieder, also kommst beim Job an und bist das Model, wirst ignoriert. Sei denn, du bist gerade irgendwie top und hast irgendwas ganz Tolles gerade gemacht oder bist eine tolle Show gelaufen, hast eine tolle Kampagne gemacht, mit jemand anderem toll zusammengearbeitet, da wirst du ganz knallig ignoriert und hältst du das jetzt nicht 10 Stunden auf deinen Heels aus, ohne irgendwie mal eine Pause, dann bist du halt nicht professionell genug.
Du bist ausgestiegen aus dieser Branche unter der Prämisse, ich mache diesen Schlankheitswahn nicht mehr mit. Wie waren denn die Reaktionen darauf, dass du da in die Öffentlichkeit gegangen bist?
Ja, also ich bin damit ja öffentlich gegangen über einen Instagram-Post, wo ich gerade in New York saß und einfach diese Beine gesehen habe, die da auf dem Laufsteg laufen in Paris, und die wurden gefeiert und irgendwie groß gepriesen. Und da habe ich mich gewehrt und gesagt, ich weiß genau, was diese Models, junge Frauen, gerade ihren Körper antun und wie die Agentur sie gerade lobt und die Kunden, die diese Models feiern,
ja,
und wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich habe das alles gesagt und habe Reaktionen und Nachrichten von Kollegen bekommen oder Haar-Make-up-Artisten, Schauspieler, also ganze große Bereich künstlerische Branche, die mir da einfach zustimmt und meinten, ja, danke, dass du was sagst. Endlich sag mal jemand was.
Hat es auch welche gegeben, die geschrieben haben, du bist eine Nestbeschmutzerin?
Ich habe eine Nachricht bekommen.
Das ist überschaubar.
Das ist überschaubar, und das andere hat einfach überwiegt. Und ich meine einfach auch, dass die anderen, also ich meine, mehr Zuspruch kann ich ja nicht bekommen, wenn eine Kollegin, ich weiß es ja auch, es stimmt ja auch. So.
Als eine Fachfrau in Sachen Essen oder besser nicht Essen hast du dann eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Warum?
Damit ich lerne zu essen, damit ich wusste, mir hat nie jemand gesagt, ich habe es verlernt, wie ich richtig mich ernähren soll. Und ich wollte einfach mal für mich wissen, was brauche ich eigentlich, was muss mein Körper haben, was brauche er, um zu funktionieren, zu überleben.
Mhm. Was hast du jetzt gelernt?
Ich muss sagen, ich wusste schon viel. Ich habe mich immer die Jahre damit beschäftigt, aber ich habe viel gelernt, vor allen Dingen auch, dass ich viel mehr brauche, und habe während des Lernens gemerkt, ich muss einfach essen, weil ich konnte nicht lernen. Ich konnte überhaupt nicht eine Seite zu Ende lesen, ich war total unkonzentriert. Also es war unglaublich, was ich da an einem Mangel auch hatte.
Und jetzt ist es ganz gut oder halbwegs gut?
Es ist nicht ganz gut, nein. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Mir geht es viel besser und mache mir da weniger Gedanken. Aber es sind noch ständig wieder die Gedanken und Zweifel mit dem Essen da. Ja, also ich bin immer noch am Heilen, ja.
Wie geht's mit dem Modeln weiter?
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich vermisse schon auch die Kamera und so. Also mit meinen anderen Bedingungen schließe ich das nicht aus, weiterzumachen.
Also unter den Bedingungen, dass die Fotografen und die Agenturen dich bitte so nehmen, wie du inzwischen bist, nicht mehr mit einem Hüftumfang von unter 90.
Nein, einfach so, wie ich bin, gesund. Ja.
Danke, dass du da warst.
Ja, danke, gerne.
Eins gehört. SWR1.